eins darf ich vielleicht dazu sagen. Es ist eine Neigung unserer Zeit, zu frohlocken, wenn sie irgendwelche Ähnlichkeiten der Menschen mit den Tieren entdeckt, wenn sie das Menschliche im Tierischen wiederfindet. Ich habe gar nichts dagegen. Ich darf aber so nebenbei darauf hinweisen, dass es eine Zeit gab, wo der Mensch die Tendenz hatte, sich im Göttlichen wiederzufinden und nicht gerade im Tierischen. Aber, um einen neutralen Boden zu schaffen, es gibt eine uralte und immer wieder zitierte Definition, sie stammt von Aristoteles und sagt, der Mensch sei ein Zoon Politikon, also ein Lebewesen politischer oder staatsbildender Art. Und nun ist wohl eins ganz sicher, dass die moderne Forschung, die moderne Zoologie und Biologie, sei es aus ihrem Wunsch, sei es zu ihrer eigenen Überraschung, immer wieder darauf gestoßen ist, dass es zumindest nicht nur der Mensch ein Zoon Politikon ist, sondern dass es die Tiere im weitesten und stärksten und erstaunlichen Maße auch sind. Ich glaube, das kann man ja wohl sagen, Herr Hassenstein, und Sie werden ja uns sehr schnell einige Beispiele dafür bringen.
Was Sie gesagt haben, muss ich durchaus bestätigen. Schon seit alters her und vielmehr heute beobachtet man immer wieder Staatsformen bei gesellig lebenden Tieren. Und heute weiß man darüber noch viel mehr als früher. Nämlich, die Ameisen und die Bienen werden von den Zoologen seit jeher als staatenbildende Insekten klassifiziert. Man nennt also die Gruppierungen dieser beiden Tiere Staaten. Aber andererseits glaube ich, dass Sie mir zustimmen werden, dass es sich wirklich um so etwas wie Staaten handelt, wenn ich Ihnen einiges von den Ameisen und Bienen erzähle. Sie kennen ja sicher den Ameisen- und Bienenstaat, etwa einen Ameisenhaufen im Walde. Es ist ein gemeinsamer Bau für viele Einzeltiere derselben Art. Man sieht die Ameisen von ihm fort, zu ihm hinlaufen. Wenn sie zurücklaufen, bringen sie Nahrung dorthin oder Baumaterial. Wenn es sich um schwere Dinge handelt, sieht man mehrere Ameisen gleichzeitig, die sich gegenseitig helfen. Wir sehen, wenn wir genauer hinschauen, eine Zusammenarbeit, die noch viel weiter geht. Zum Beispiel, wenn eine Ameise, die hungrig ist, eine andere trifft, die genügend Nahrung in ihrem sozialen Magen, in ihrem Kopf hat, dann betrillern sich die Ameisen gegenseitig mit ihren Fühlern, sie berühren sich mit den Fühlern und sofort sieht der aufmerksame Beobachter, wie die satte Ameise der Hungrigen etwas abgibt. Und so verteilt sich die Nahrung, die einige Tiere von draußen in den Staat holen, innerhalb des Staates. Auch die Brut wird gemeinsam von allen Tieren gefüttert. Und schließlich gibt es bei vielen Ameisenstaaten verschiedene Kasten, verschiedene Tierformen innerhalb der gleichen Art, die verschiedene Arbeiten als Spezialisten innerhalb des Staates verrichten. Zum Beispiel gibt es bei vielen tropischen Ameisen einerseits Arbeiter, andererseits Soldaten, die mächtig entwickelte Kiefer an ihrem Kopf haben und damit den Staat verteidigen und die immer in Richtung des Feindes laufen, wenn es dem Staat Gefahr droht. Oder bei den berühmten Blattschneiderameisen in Südamerika, die so gefährlich sind, weil sie ganze Bäume entlauben können, die innerhalb einer Nacht von fast allen Zweigen die Blätter abbeißen und in ihren Staat hineintragen, unter die Erde tragen. Bei diesen sind die Arbeiter, zum Teil große Arbeiter, die im Freien die Blätter abschneiden und heimtragen, und zum Teil kleine Arbeiter, die nie das Tageslicht erblicken, die im Innern des Erdbaus arbeiten, die eingetragenen Blätter zerkleinern und zu einem Nährboden verwenden für Pilze, die die Ameisen züchten und von denen sie leben. Wir haben also bei dieser Gruppe drei Arten von Spezialisten: die kleinen Arbeiter, die großen Arbeiter und die Soldaten. Und schließlich sind ja auch noch die Königinnen im Staat, die Königinnen, die die Eier legen und die von ihren Staatsmitgliedern mit Nahrung versorgt werden. Es handelt sich nicht nur um die große Zahl. Wir haben viele Tausende, ja sogar vielleicht Hunderttausende von Individuen in einem großen Ameisenstaat. Wir nennen einen Schwarm aus Hunderttausenden von Wanderheuschrecken keinen Staat. Und zwar, weil die Tiere sich nicht umeinander kümmern, sie versuchen nur beieinander zu bleiben. Aber hier im Staat verrichten in einer Art Arbeitsteilung die verschiedenen Kasten verschiedene Dinge, die alle dazu hinführen, dass die Gemeinschaft dieser Tiere erhalten bleibt. Wenn wir uns den Ameisenstaat ansehen, so können wir diesen fast beneiden. Denn alle Tiere innerhalb des Ameisenstaates sind von Natur aus so eingerichtet, dass sie in der richtigen Weise auf die Notwendigkeiten des Staates reagieren. Im Ameisenstaat kennt man keine Revolution. Im Ameisenstaat funktioniert von Natur aus alles so, wie es für den Staat richtig ist. Und ich möchte mich als Zoologe fragen, ob der Mensch, wenn man ihn mit Tieren vergleicht, so gut zum Staatenleben vorbereitet ist, wie etwa die Ameise. Ich glaube, das muss man verneinen. Denn der Mensch ist einerseits nicht so instinktsicher und andererseits ist er zu freiheitsliebend, zu individuell, um ein so gut funktionierendes Staatswesen zu erhalten. Königin ist nicht in dem Sinne eine Herrscherin im Ameisenstaat, wie es das Wort sagen möchte, sondern sie hat einfach eine Spezialistenfunktion. Sie herrscht nicht, sie organisiert nicht, sondern sie hat die Funktion, die Eier für den Staat zu legen. Beim Bienenstaat haben wir auch eine Gesellschaft, die aus verschiedenen Spezialisten besteht. Aber hier ist es nicht so, dass verschiedene Individuen des Staates ihr Leben lang, solange sie erwachsen sind, diese verschiedenen Tätigkeiten ausüben, sondern ein und dasselbe Individuum hat nacheinander die verschiedenen Funktionen. Eine Biene, wenn sie aus ihrer Puppe ausschlüpft, hat zunächst ein paar Tage die Funktion des Putzens der Wohnung. Sie ist dafür verantwortlich, mit ihren Altersgenossinnen, dass der Stock stets sauber bleibt.
Sie fängt also an wie der Lehrling in einem Betrieb.
Ganz richtig. Wenn sie etwas älter wird, hat sie die Tätigkeit, die alten Larven zu füttern und später die jungen Larven. Und danach, ein paar Tage später wieder, beginnen ihr an der Unterseite des Hinterleibs die Wachsdrüsen, Wachs zu produzieren und sie wird zur Baubiene und hat die Tätigkeit, das Innere des Baues zu vergrößern, neue Waben anzulegen. Und erst nach dieser langen Zeit, mehrere Wochen, kommt sie zum ersten Mal ans Tageslicht und macht einige Ausflüge. Und eine Anzahl dieser Tiere, die zuerst ans Tageslicht kommen, bleiben nun am Eingang des Baues stehen und haben die Funktion, den Bau zu bewachen. Jedes größere Lebewesen, sei es ein größeres Säugetier oder auch ein Mensch, wird von diesen Tieren ja angegriffen. Und wenn wir einen Stich bekommen an einem Bienenstock, so können wir von nun an genau wissen, dass es das Tiere sind, die ungefähr 3 Wochen alt sind. Nach dieser Zeit beginnen auch diese Tiere dann, wie alle anderen, Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Und hier gibt es wiederum 2 Arten von Spezialisten. Die einen sind die Spürbienen, die herumfliegen und versuchen, neue Trachtquellen, also etwa neue blühende Wiesen oder blühende Bäume, für den Staat zu finden. Die anderen sind solche, die durch diese Spürbienen dazu gebracht werden, das Gefundene abzuernten. Die sind die Trachtbienen. Bis heute weiß man noch nicht ganz genau, ob eine Spürbiene ihr ganzes Leben Spürbiene bleibt oder später zur Trachtbiene wird. Aber das Verhalten der beiden ist charakteristisch verschieden und notwendig für den Staat.
Wenn ich recht verstanden habe, ist also der wesentliche Unterschied, die Ameise wird sozusagen in ihre Funktion geboren, bleibt darin und stirbt darin. Die Biene ist dem gegenüber, man möchte fast sagen, ein Allround-Tier. Sie durchläuft verschiedene Stadien und in der Entwicklung übernimmt sie verschiedene Arbeitsgänge und verschiedene spezialistische Tätigkeiten.
Ohne Befehl von irgendjemand. Und trotzdem ist dieses Gefüge nicht starr. Man hat nämlich den Versuch gemacht, einen Bienenstock entweder alle alten oder alle jungen Bienen wegzunehmen und ihn dann sich selbst zu überlassen. Dann entstand also plötzlich ein Bienenstock mit der halben Einwohnerzahl, aber mit ausschließlich Trachtbienen oder ausschließlich solchen Bienen, die im Stock waren, sodass bei den ersteren die Funktionen innerhalb des Stockes, bei der zweiten Gruppe das Eintragen der Nahrung nicht mehr funktionierte. der Stock vermochte sich innerhalb von ein paar Tagen umzustellen. Die alten Bienen begannen Funktionen zu übernehmen, die sie früher einmal übernommen hatten, und die zu jungen Bienen flogen bereits aus.
Das ist bei den Ameisen nicht möglich.
Das kann ich nicht sicher sagen. Dort sind die Experimente selbstverständlich viel schwieriger und von Experimenten dieser Art habe ich noch nicht gehört.
Interessant ist ja immerhin dies, nicht, dass also das doch sehr nach einer Art von geheimer Direktion aussähe bei den Bienen. Denn natürlich fragt man sich vom menschlichen Gesichtspunkt, wer ordnet das plötzlich an, dass also bei der Ausscheidung einer Spezialistenklasse nun ältere Bienen wieder frühere Funktionen übernehmen? Das lässt sich wohl nicht restlos klären.
Sie können sich vorstellen, dass diese Frage jeden Zoologen brennend interessiert und dass an vielen Forschungsinstituten der Welt versucht wird, solche Zusammenhänge innerhalb des Staates zu erforschen. Eines ist klar, es ist kein übergeordneter Geist, also nicht etwa die Königin da, die nun andere Befehle gibt. Es scheint vielmehr so zu sein, dass in einer noch nicht ganz übersichtlichen Weise Stoffe von einem Tier zum anderen abgegeben werden im Zuge des Nahrungsaustauschs, von dem ich schon vorhin gesprochen hatte, und dass durch die Übertragung dieser sozialen Hormone, wie man das genannt hat, eine Art Gleichgewicht im Staat wiederhergestellt wird, wenn es das Gleichgewicht einmal aus der Ordnung gekommen ist. Es gibt durchaus Tierstaaten, die nicht in dieser dem Sozialismus ähnlichen Form organisiert sind, sondern bei denen das Herrschaftsprinzip das Staatsprinzip überhaupt darstellt. Das kann sogar jeder von uns beobachten, wenn er in den Zoo geht. Die Organisation einer Herde von Pavianen in einem Käfig ist beispielsweise stets eine solche, dass man sie eigentlich nicht anders als despotisch nennen kann. Man kann das zum Beispiel daran erkennen, dass kein Tier etwas Futter von einem Besucher annehmen darf, wenn das älteste Tier, wenn der Herrscher, der sich bei den Pavianen meist durch eine große, weiße, große silberne Mähne auszeichnet, noch nicht genügend bekommen hat. Und ich habe selbst beobachtet, wie ein Tier, das von mir einmal einen Brocken doch schon gekriegt hatte, diesen Brocken dem Alten abgeben musste, obwohl er ihn schon in die Backentasche gesteckt hatte. Es herrscht hier also ein Herrschaftsprinzip so despotischer Art, dass wir nur sagen können, in diesem Staat gehört einem, dem Herrscher, alles und alle anderen haben kein Eigentum.
Das erstreckt sich ja soviel ich weiß auch auf die Frauen.
Das ist richtig. Der Herrscher hat die Gewalt über alle Frauen und die anderen Männchen innerhalb des Rudels kommen nur, wenn sie einmal zur Seite gehen und der Alte nicht aufpasst zum Zuge.
Eben, das ist ja doch sehr interessant, nicht, dass dann auch schon das Prinzip einsetzt, das wir überall kennen, wo wir strenge Gebote setzen. Es wächst die Klasse derer heran, die aufpassen, ob der Oberaffe gerade wegsieht und das tun, was sie dann tun wollen. Das ist ja auch ein ausgeprägtes Kennzeichen dieser despotischen Staaten wohl.
Dieses Prinzip kommt auch bei anderen Tieren vor, auch bei Einheimischen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass wenn zwei große Hirsche sich um die Herrschaft über einen Rudel von Weibchen zu erkämpfen suchen, dass dann die jungen Männchen, die nicht in diesen Kampf verwickelt sind, an die Weibchen herangehen und sich so lange mit ihnen beschäftigen.
Ja, aber es ist dann auch immer wieder sehr auffällig zu sehen, wie in dem Augenblick, wo der Despot sich umblickt, nicht, die beiden offensichtlich das schlechte Gewissen zeigen und so tun, als ob sie überhaupt nichts getan hätten.
Das ist richtig. Tiere können durchaus in ihrem Verhalten schlechtes Gewissen zeigen.
Ja, wie ist es denn, wenn der Despot stirbt, wenn der Despot abgeht oder wenn der Despot entthront wird?
Dann kommt sofort der nächste. Stärkere und behandelt die anderen ebenso despotisch wie vorher, so als wenn er nichts gelernt hätte. Man hat eben das Gefühl, dass diese despotische Staatsform, zumindest bei diesen Tieren im Käfig, wirklich eine für sie natürliche Staatsform ist. Nur muss man eines sagen, in der Freiheit ist der Despotismus nicht so stark ausgedrückt wie im Käfig. Jeder Despotismus, auch bei Menschen, wird ja umso härter und schärfer, je weniger Platz für die Gruppe da ist und je weniger Nahrung. Und so ist es auch bei Tieren. Es gibt einzelne Zoologen, die in der Freiheit Tage und Wochen lang ausgeharrt haben und genau die Affenhorden in der Freiheit beobachteten, gerade um diese Frage, die ja vom psychologischen Standpunkt aus sehr interessant ist, zu lösen. Und dort hat sich immer wieder das Gesetz bestätigt, die Rangordnung ist umso steiler, je weniger Möglichkeiten für die Tiergruppe als Ganze da ist.
Aber das Organisationsprinzip ist ganz klar, der Despot wechselt, die Despotie bleibt. Wie ist es denn, gibt es da auch Emigranten?
Die gibt es in der Tat. Und es ist etwas, was einen vom menschlichen Standpunkt aus geradezu erschüttert sein lassen kann, dass bei fast allen Gruppen von höheren Säugetieren, von Affen, nicht nur die normal strukturierten Gruppen bestehen, die etwa aus einem sehr starken Männchen, mehreren jüngeren Männchen und einer Anzahl Weibchen zusammengesetzt sind, sondern dass es immer wieder Einzelgänger gibt. Und zwar zum Teil junge, unreife Tiere und zum Teil alte Tiere, die von ihren Staaten ausgestoßen worden sind. Ja, es gibt bei bestimmten Arten sogar Gruppierungen von solchen Einzelgängern. Es besteht also in diesen Gruppierungen bei den Affen keine Harmonie, keine naturgegebene Harmonie, dass all diejenigen Tiere, die entstehen, wirklich innerhalb dieses Staates leben können. Die Sozialstruktur ist so, dass sie die Notwendigkeit für ausgestoßene Einzelgänger einschließt. Und dies empfinde ich vom menschlichen Standpunkt aus als eine Art Tragik.
Sie meinen, diesen Emigranten geht es nicht so gut?
Ich bin dessen ganz gewiss. Denn der soziale Trieb bei vielen Tieren, gerade bei höheren, ist ganz außerordentlich stark. Und diejenigen Tiere, die ihrem Unglück Ausdruck geben können. Es gibt ja manche Tierarten, die dann bestimmte Töne der Angst von sich geben. Die zeigen alle sehr deutlich durch ihre Lautäußerungen, dass sie sich, wenn sie einsam sind, sehr unglücklich fühlen. Ich bin dessen gewiss, dass die despotische Staatsform für diese Tiere die richtige ist. Sie ist auch nicht starr, sondern dynamisch. Es findet dauernd in einer solchen Gruppe eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Teilnehmern statt, um die Stellung in der Rangordnung. Und das geschieht so oft und dauernd, dass man nicht anders urteilen kann, als dass dieses Prinzip die Gemeinschaft in natürlicher Weise gliedert bei diesen Tieren.
Ja, man könnte nur sagen, also hier herrscht eine Art perennierende Revolution auch gleichzeitig, weil die Despoten immer wieder abgesetzt werden.
Das kann man durchaus sagen.
Und das ist ja etwas, was man auch den modernen Staaten vorausgesagt hat. Noch etwas anderes in diesem Zusammenhang. Schön, Sie sagten, oder man hatte den Eindruck, diese erste Form des Staates, diese dem Sozialismus, da muss man wohl ein Fragezeichen setzen, annähernd gleichstellen. Da ist es ja so, keiner hat ein Eigentum, das Eigentum ist kommunistisch. Im despotischen Staat scheint es fast so zu sein, als ob der Despot allein der Eigentümer ist und die anderen sind untergebene Nutznießer, die gelegentlich zugelassen werden auch. Da hat einer das Eigentum. Gibt es nun auch noch andere Staatsformen?
Es gibt andere Gesellschaftsformen, bei denen wir typische Arten des Eigentums bei Tieren vorfinden. Dafür ist ein besonders gutes Beispiel die Möwenkolonie. Eine Anzahl von kleinen Inseln vor unserer Nordseeküste ist ja besiedelt von einer Unzahl von Möwen, die dort im Sommer brüten und ihre Jungen aufziehen. Diese Möwen, zum Beispiel die Silbermöwe und die Sturmmöwe, behandeln denjenigen Teil des Grundes, auf dem ihr Nest liegt, in etwa 1 Meter Umkreis als ihr Eigentum und verteidigen dieses Eigentum gegen jedes andere möwenähnliche Tier, gegen jeden anderen Vogel. Und es ist so, dass diese Tiere naturgegebenermaßen dazu besonders gut befähigt sind, ihr Eigentum zu verteidigen. Und zwar in folgender eigenartiger Weise. Bei einem Kampf um das eigene Eigentum wird jedes dieser revierbesitzenden Tiere umso mutiger und kampfkräftiger, je näher es dem Zentrum seines Revieres ist. Während ein jedes Tier umso weniger Mut hat, je weiter entfernt es von seinem eigenen Revier ist. Auf diese Weise wird automatisch jeder Eindringling in ein anderes Revier auch von einem körperlich schwächeren Revierinhaber schließlich vertrieben, sodass die Endsituation die ist, dass tatsächlich jedem einzelnen Paar ein bestimmtes Revier, in dem sie sicher brüten können, gesichert ist. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Tiere kein Bewusstsein haben. Ich stehe persönlich auf dem Standpunkt, dass höhere Tiere durchaus dem menschlichen Bewusstsein ähnliches Bewusstsein besitzen. Aber als Wissenschaftler kann ich darüber nicht sprechen. Nicht mal bei einem Nebenmenschen kann ich ja in das Bewusstsein wirklich hineinschauen. Und deswegen würde ich sagen, da wir hier wissenschaftlich diskutieren, es ist besser, das Wort Gewissen hier zu vermeiden und nur zu sagen, dass es sich um eine formale Ähnlichkeit mit dem Verhalten des Menschen handelt, bei dem das Gewissen eine Rolle spielt.
Interessant ist ja, dass also hier das Eigentum gewissermaßen mit Grund- und Bodeneigentum beginnt. Nur freilich nicht in menschlicher Form, denn es gilt ja jeweils nur für die Saison. Geht das Tier weg, gibt es Grund und Boden auf.
Ja.
Kommt es wieder, sucht es sich neuen Grund und Boden. Oder vertäusche ich mich da?
Es sucht sich häufig denselben Grund und Boden vom vorigen Jahr. Aber das ist nicht unbedingt Gesetz. Wenn dieser Grund und Boden bereits von einem anderen Paar besetzt ist, so kann es besonders heftige Kämpfe geben. Aber ein Paar kann dann auch einen anderen Grund und Boden hinterher gewinnen.
Nun sagen Sie mal, man hat ja immer gesagt, Eigentum bringt Diebstahl mit sich. Ist das richtig, auch für diese Gemeinschaften?
Das gilt auch für die Tiere. Es kommt darauf an, was bei den Tieren, die ein solches Nestrevier besitzen, gerade besonders stark Mangelware ist.
Mangelware.
Und das ist zum Beispiel bei Pinguinen, diesen Schwimmvögeln der Antarktis, das Material von kleinen Steinchen, womit sie ihre Nestmulden bauen. Und es ist in Pinguinkolonien üblich, dass die Tiere sich gegenseitig ihr Nestmaterial stehlen. Ja, das geht so weit, wenn man einen besonders bunten und hübschen Stein an einem Tag auf eine Seite einer Pinguinkolonie an ein Nest legt, so findet man diesen Stein am nächsten Tag an einer ganz anderen Stelle des Gesamtreviers wieder, weil immer ein Nachbar seinem Nachbar dieses Steinchen gestohlen hat.
A, H, B, B, C und so weiter. Das geht also durch die ganze Gruppe durch. Eine Strafe dafür gibt es nicht.
Es gibt eine Strafe, wenn nämlich ein solcher Dieb bemerkt wird von einem Pinguin.
So, aber nur wenn er erwischt wird.
Nur wenn er erwischt wird. Dann hackt der Besitzer auf ihn und ein Tier, das gerade ein solches Steinchen gestohlen hat, hat eine solche Haltung, dass alle anderen ihm ansehen, der Bursche hat etwas gestohlen und wenn ein solches Tier durch die Kolonie läuft mit einem Liebesgut, dann kriegt es von allen Seiten einen kleinen Hieb ab. So wird jedenfalls von Beobachtern der Pinguine erzählt. Und die Pinguine haben bestimmte Inseln, auf denen sie zu bestimmten Jahreszeiten ihrem Brutgeschäft obliegen. Zu anderen Jahreszeiten sind sie nicht auf dieser Insel, sondern im Wasser darin. Wir haben also hier etwas ganz Ähnliches.
Aber das Interessante ist ja, dass Besitz sich hier an die Brutpflege bindet.
Das ist richtig.
Also so wie die Nachkommenschaft kommt, muss Besitz da sein. Dann wird er wieder aufgegeben. Nun gibt es ja wohl doch noch höhere Formen von Besitz. Sie kennen ja sicher die köhlerschen Untersuchungen. Und da wird ja sehr eindrücklich und fast für eine Art oder in einer Art, die menschlich ist, der Besitz geschildert. Ich erinnere mich, dass also Köhler etwa einem Affen eine Fotografie zum Anschauen gibt. Der beguckt sie längere Zeit, dann gefällt sie ihm und dann steckt er sie, wie Köhler sagt, in seine Tasche. Die Tasche ist nämlich die Bucht zwischen den Lenden, nicht? Er humpelt dann zwar etwas, wenn er in seiner Tasche hat, weil er es zusammenquetschen muss, aber immerhin, er bewegt sich mit diesem Besitz. Und das ist ja fast schon eine menschliche Form des Besitzes. Allerdings scheint es eine Art von Kinderbesitz zu sein. Denn wenn so ein Affe einigen Besitz gesammelt hat, ein paar Steinchen, eine Fotografie oder was ihm sonst wertvoll ist, nach einiger Zeit verliert er dann das Interesse und dann schmeißt er das wieder weg, wie wir es auch machen, wenn wir mal einen Stein finden, der gefällt uns eine Zeit lang und dann werfen wir ihn weg. Gibt es solche Besitzformen nur bei Affen?
Ich glaube ja. Ich habe das Gefühl, dass der Grundbesitz die primitivere Form, die urtümlichere Form des Besitzes überhaupt ist und dass der Besitz an einem Gegenstand erst etwas Höheres ist. Und es ist mir von diesem Standpunkt aus recht verständlich, dass gerade erst bei Schimpansen, bei sehr hohen, sehr hoch entwickelten Säugetieren, also diese Form des tragbaren Besitzes vorkommt.
Ja, auch dann eine merkwürdige Form des Grundbesitzes. Sie ziehen einen Kreis um sich und setzen sich vergnügt in die Mitte des Kreises, der offenbar dann gleichsam ihr Haus ist. Und das ist nun eine Zeit lang also sozusagen das Zimmer. Aber eins fällt mir bei dieser Erwägung noch ein und das habe ich immer sehr auffällig gefunden. der Besitz des Affen entspringt ja niemals einer Art von Besitzgier. Nur ein Experiment kenne ich, das ich immer etwas mit neugierigen Augen betrachtet habe. Es sind die Jerkschen Experimente. Nun habe ich ja manchmal das Gefühl, die Zoologen stellen auch Experimente an, um die Tiere den Menschen fast ähnlich zu machen. Das sind diese merkwürdigen Versuche mit den Automaten und den Münzen. Wie war das doch noch?
Diese Versuche hatten zum Ziel festzustellen, ob die Schimpansen eine Art von Symbolwert von Gegenständen erkennen können. Man hat die Affen gelehrt, dass sie durch Arbeit, zum Beispiel durch das Bewegen eines Hebels, Marken bekommen konnten und dass sie mithilfe dieser Marken aus einem Automaten Bananen oder anderes Futter oder etwa das Öffnen einer Tür erreichen konnten.
Ja, darf ich dazwischen sagen, sie arbeiteten im Allgemeinen sehr willig, aber ich erinnere mich aus diesen Berichten auch gehört zu haben, dass es einige notorisch Arbeitsunwillige gab, die dann also die Arbeit nicht verrichteten und dann laut schimpften trotzdem ihr Geld, als sie ihre Münzen verlangten. Aber ich habe sie unterbrochen.
Es war nun deutlich bei diesen Tieren, dass manche von ihnen nur so viel arbeiteten, wie sie gerade brauchten, um ihren Hunger zu stillen.
Ja.
Es gab aber manche, die diese Marken gehortet haben, ja, gesammelt haben. Und ich würde sagen, dass das doch auch eine Analogie zu dem Begriff Besitz ist, wie er bei Menschen vorkommt.
Das merkwürdig ist, dass sie ja auch sogar in gewissem Sinn unterscheiden konnten, dass eine Art Währung eingeführt wurde. Es gab verschiedenfarbige Münzen. Auf die eine Münze bekam man weniger, auf die andere mehr. Und sie wussten nicht nur genau zu unterscheiden, welche Münze was bedeutet, sondern sie wussten sie auch sinngemäß anzuwenden.
Ja, zum Beispiel erinnere ich mich an folgende Schilderung. Eine bestimmte Art von Münzen, und zwar die blauen, waren dazu geeignet, dass die Schimpansen mit ihrer Hilfe eine Tür öffnen konnten.
Ja.
Und als ein Tier einmal hörte, dass der geliebte Wärter in das Nachbarzimmer kam, hat es zielbewusst eine blaue Münze genommen, um die Tür zu öffnen und mit dem Wärter spielen zu können.
Glauben Sie, man kann einfach und eindeutig von einem sozialen Trieb bei Tieren sprechen?
Diese Frage ist eine Grundfrage für die Tierpsychologie überhaupt. Und sie betrifft nicht nur den sozialen Trieb, sondern die anderen Triebe, den Fortpflanzung, den Selbsterhaltungstrieb und den Ernährungstrieb. Gibt es etwas, was die verschiedenen einzelnen Verhaltensweisen zusammenfasst, zu einem Trieb?
Ja.
Wir Zoologen neigen dazu, die Frage, gibt es einen Trieb oder hier gibt es einen sozialen Trieb, zu verneinen. Es sieht uns fast überall so aus, als ob die Tiere die einzelnen Reaktionen ausführen, ohne einen Überblick darüber zu haben, zu welchem biologischen Ende diese Verhaltensweisen führen.
Nun, die bei uns übliche Definition des Triebes, Sie scheuen ja in der Zoologie etwas vor dem Begriff Trieb mit Recht zurück, die bei uns übliche Definition geht ja doch etwa in die Richtung, wo ein Bedürfnis vorhanden ist. Und ein Bedürfnis ist immer ein Mangelzustand. Daraus resultiert dann ein Trieb. Daher meine Frage noch ein Stück weitergeführt. Ohne Zweifel muss man ja sagen, dass es eine Reihe von Tieren gibt, bei denen ein soziales Bedürfnis in dem Sinne vorhanden ist, dass sie in der Sozialität leben müssen.
Das gibt es auf alle Fälle. Es gibt bei sehr vielen Tieren die Tendenz zur Annäherung an andere Artgenossen. Und diese Tiere sind es, von denen ich vorhin schon sprach, die sich offensichtlich unglücklich fühlen, wenn sie einzeln sind. Es wurde aber damit wohl eine Reaktion, aber nicht der gesamte soziale Trieb erfasst sein. Denn
ja,
ein solcher sozialer Trieb müsste ja eine übergeordnete Instanz für all dasjenige sein, was dazu führt, die verschiedenen Tiere zu einem Staatswesen zusammenzufassen. Es ist im Gegenteil so, dass wenn innerhalb einer Gruppe ein abartiges Geschöpf erscheint, etwa ein Tier, das etwas verkrüppelt ist oder verletzt, dass dieses Tier von der Gemeinschaft ausgestoßen wird und somit aus einem sozialen Verband herauskommt, nicht in ihn hineinkommt. Es ist also die Abartigkeit, wenn sie bei Einzeltieren innerhalb einer Gruppe erscheint, viel eher etwas, was das Tier aus der Gemeinschaft ausschließt, als das das etwa eine Gemeinschaft bilden könnte.
Aber Herr Hassenstein, jetzt muss ich Sie an Ihre eigenen Worte erinnern. Haben Sie mir nicht einmal erzählt, dass es doch abartige Suchtbildungen gibt?
Das ist durchaus richtig. Es gibt Fälle, in denen wir abartige Gesellschaften als Ganze vorfinden, und zwar in einer Weise, die seit diese Gesellschaftsbildungen bekannt sind, immer wieder das Interesse erweckt haben. Ich komme da wieder auf den Ameisenstaat. Diese Staaten der Ameisen beherbergen eine große Anzahl von Arten von Parasiten, von Sozialparasiten, und unter diesen ist für unsere Waldameisen einer der gefährlichsten der sogenannte Büschelkäfer. Ein kleiner Käfer, der ähnlich groß und ähnlich gefärbt ist wie die Ameisen selbst. Dieses Tier hat auf seinem Rücken ein paar goldgelb gefärbte, behaarte Drüsen. Aus diesen Drüsen schwitzt das Tier einen Saft aus, der von den Ameisen mit größter Begierde aufgeleckt wird. Diese Käfer legen ihre Eier in die Ameisenbrut hinein, und die Ameisen bevorzugen die Brut des Käfers bei der Aufzucht.
Die Käfer, vor ihrer eigenen?
Vor ihrer eigenen. Die Käfer selbst verzehren die Brut der Ameisen. Und auf diese Weise kommen die Ameisen allmählich dazu, dass sie immer weniger und weniger Brut haben und mehr diese Parasiten, von denen sie sich aber infolge des süßen Saftes berauschen lassen, dass sie die immer mehr und mehr pflegen. Auf diese Weise nimmt der Staat mehr und mehr an Arbeitsfähigkeit und an Volkszahl ab, und schließlich geschieht sogar etwas Eigenartiges, fast Erschütterndes. Es entstehen in einem solchen Staat verkrüppelte Ameisen, die in ihrer Form etwa zwischen den großen weiblichen Tieren, die später Königinnen und Gründerinnen neuer Staaten werden könnten, und Arbeiterinnen sind. Verkrüppelte Tiere also, die weder dazu fähig sind, die Funktion eines Weibchens auszuüben, noch dazu fähig sind, Arbeitertätigkeiten zu vollbringen.
Ist das nun wirklich so suchtähnlich, dass dieser Saft im Sinne Sie berauscht, wie uns etwa Alkohol? Oder kann man darüber nichts sagen?
Darüber weiß ich persönlich nicht. Aber etwas anderes ist ganz besonders eigenartig hier. Wir müssen nämlich sehen, dass es die Staatsform selbst ist, die den Staat hier ins Verderben bringt. Denn diese verkrüppelten Tiere, die für den Staat nicht fähig sind, irgendetwas zu leisten, haben die Fähigkeit wie alle anderen, wenn sie hungrig sind, um Futter zu betteln. Und diese Reaktion, die normalerweise den Staat zusammenhält, dient hier dazu, dass der Staat verkrüppelte Tiere, die für ihn keinen Sinn haben, weiter mit dem Vorrat der Nahrung erhält und dadurch sich selbst weiter zugrunde richtet und sich selbst daran hindert, diese für den Staat unbrauchbaren Tiere etwa abzustoßen.
Also doch ein maschineller Staat.
Gerade dadurch zeigt der Staat sehr stark seine maschinelle, seine nicht anpassungsfähige Struktur. Bei unserem bekannten weißen Storch kommt es nämlich häufig vor, dass einzelne Tiere sich als Brutstörenfriede verhalten. Der weiße Storch ist erst in seinem vierten Lebensjahr erwachsen und fähig, eine Brut mit einem Weibchen zusammen richtig aufzuziehen. Dann kommt es immer wieder vor, dass jüngere Störche später als die älteren ankommen, dann aber schon eine der Verhaltensweisen, die zum Fortpflanzungsgeschäft gehören, nämlich das Erobern eines Revieres und eines Nestes, schon durchführen. Nun aber zu spät in der Brutzeit. Und diese Tiere greifen dann Paare, die bereits brüten oder ihre Junge füttern, an, so als ob sie das Nest dieser Tiere erobern wollten für sich selbst. Sie stören dadurch einerseits die Brut, andererseits, auch wenn sie ein solches Nest erobern, sind sie nicht etwa fähig, die weiteren Verhaltensweisen durchzuführen. Sie sind nicht fähig, Junge aufzuziehen. Es kommt nun manchmal vor, dass Tierfreunde den Naturschutz oder den Vogelschutzverein bitten, solche Brutstörenfriede zu töten. Aber das wird nicht getan, weil man weiß, es handelt sich hierbei nur um Entwicklungsstörungen, um eine noch nicht ausgereifte Instinktkombination, um ein vorübergehendes, unharmonisches Stadium. Und man kann gewiss sein, dass diese Brutstörenfriede, obschon sie im Augenblick störer und unharmonisch ausgebildet sind, vom nächsten Jahr ab, das Brutgeschäft in biologisch normaler Weise durchführen können. Es ist sehr typisch, dass all diese Dinge, diese sozialen Phänomene, immer nur bisher zumindest in Einzelfällen bei Tieren beobachtet worden sind. Nur bei Menschen kommen so viele soziale Phänomene gleichzeitig vor. Aber ich glaube, es ist interessant genug, gerade auch diese Einzelfälle kennenzulernen, weil sie uns als analoge Erscheinungen zu Menschen imponieren. Vielleicht interessiert Sie einer dieser Einzelfälle. Es handelt sich wieder um die Silbermöwe, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Und zwar wieder um Vorgänge auf einer solchen Insel in einer Brutkolonie. Es gibt einzelne Möwen, die sich darauf spezialisieren, die Jungtiere anderer Familien zu packen und aufzufressen. Das geht im Einzelnen so vor sich. Die Möwe, es handelt sich meist auch hier um ein jüngeres Tier, stellt sich in die Nähe einer Familie mit kleinen Küken auf und nimmt die sogenannte Demutshaltung ein. Sie tarnt sich als, wenn man so sagen will. Es ist gleichzeitig die Haltung, die die jüngeren Tiere meist annehmen. Vielleicht kennt jemand von Ihnen sie von der Nordsee. Die jungen Möwen halten meist ihren Kopf niedriger als die alten Tiere und stecken ihren Schnabel vor. Sie haben einen kurzen Hals, ziehen den Kopf dabei ziemlich an. Und diese Gebärde, die wir Zoologen als Demutsgebärde bezeichnen, ist eine Gebärde, die ältere Artgenossen, die überhaupt andere Artgenossen daran verhindert, diese Tiere in irgendeiner Form anzugreifen oder als Rivalen anzusehen.
Weil sie sich als Kinder gebärden.
Ja, es ist eine Art Stellung, die zeigt, ich bin ein Kind. Nun, diese Tiere, diese nicht mehr ganz kindlichen, sondern schon weitgehend erwachsenen Tiere, sind aber ebenso wie die Altvögel außerordentlich anpassungsfähig im Hinblick auf die Wahl ihrer Nahrung. Möwen können sich an alle möglichen Arten von Nahrung gewöhnen. Es gibt die eigenartigsten Anpassungen, zum Beispiel die, dass Möwen Singvögel, die während ihres Zuges über die Meeresoberfläche fliegen, von oben her angreifen und aus Wasser herunterdrücken, sodass die Singvögel ins Wasser fallen und dann von den Möwen aufgenommen und gefressen werden.
Und diese Tiere haben sich nun, wenn ich recht verstehe, darauf spezialisiert, sich von jungen Tieren ihrer Art zu ernähren.
So ist es. Es sind spezialisierte Mörder, wenn man so sagen will. Und zwar können sie durch diese Haltung, die ich eben beschrieben habe, die Eltern der Küken daran verhindern, sie anzugreifen. Es ist also so, dass hier eine instinktive Hemmung vorliegt, für die Eltern ihre eigene Familie zu verteidigen. Und dann schlägt diese gerade erwachsen gewordene Möwe zu, fliegt ganz schnell heran, holt sich ein Junges, fliegt damit weg und schlingt es herunter. Die Dinge, die bei der menschlichen Gemeinschaftsbildung eine außerordentliche Rolle spielen, kommen doch in Andeutungen an einzelnen Stellen im Tierreich vor.
Diese Andeutungen zu wissen, wäre sehr interessant.
Es gibt tatsächlich Fälle, in denen wir echte Traditionsbildung bei Tieren beobachten können. Und ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, das Ihnen sicherlich großen Spaß machen wird. In England stehen, wie Sie vielleicht wissen, vor fast jedem Haus morgens etwa von 7 bis 9 Uhr Milchflaschen. Und vor ein paar Jahren begannen plötzlich an einer bestimmten Stelle Meisen, Kohlmeisen und Blaumeisen, an diese Milchflaschen heranzugehen, den Papierdeckel durchzupicken und sich von der Oberfläche der Milch die Sahne zu holen.
Nur die Sahne?
Nur die Sahne. Und diese Tätigkeit, dieses Verhalten der Meisen, pflanzte sich von da an wie eine Epidemie über große Teile von England fort.
Und es nicht nur über London,
sondern über ganz England.
Und ging sukzessive.
Es ging sukzessive und es ist gar keine Frage, dass die Tiere voneinander gelernt haben. Dass sich also dieses Verhalten, das auf alle Fälle ein erlerntes und nicht etwa ein angeborenes Verhalten ist, dass sich dieses Verhalten von Tiergruppe zu Tiergruppe über große Gebiete von England fortgepflanzt hat. Wir haben also hier tatsächlich etwas, was einer Traditionsbildung bei Menschen in gewisser Hinsicht analog ist.
Noch nicht ganz, Herr Hafenstein, so interessant es ist. Tradition heißt ja, dass es von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Ist das der Fall? Das wissen Sie, wissen wir.
Das ist wohl nicht ausdrücklich der Fall, aber da die Meisen mehr als ein Jahr leben, so muss eigentlich automatisch auf diese Weise jeweils ein jüngeres Tier mit einem älteren zusammen vorkommen und das ältere hat also die Gelegenheit, es an das ein oder zwei Jahre jüngere Tier abzugeben. Und da sich diese Verhaltensweisen über viele Jahre erhalten haben in England, also auch über Zeiten, die länger sind als die Lebensdauer der einzelnen Meise, so ist klar, dass hier tatsächlich das Verhalten von Generation zu Generation weitergegeben ist. Die Wanderratten leben in außerordentlich großen Gruppen zusammen, die man Rudel nennt. Es können mehrere hundert Ratten zu einem solchen Rudel zusammengehören. Bei diesem Rudel herrschen nicht die Rangordnungsverhältnisse, wie ich sie vorhin beschrieben hatte, für höhere Säugetiere, sondern handelt sich um einen anonymen Staat, bei dem das Abzeichen, zu dem Staat zu gehören, wohl in einem bestimmten Geruch liegt.
Aber gleichzeitig die Legitimation ist, wer diesen Geruch hat, der gehört zu dieser Gruppe.
Genau so ist es.
Und ist organisiert in dieser Gruppe.
Richtig. Und wer diesen Geruch nicht hat, wird feindlich behandelt, obwohl er zur selben Art gehört. Es handelt sich bei den Tieren, die Staaten bilden, immer wieder darum, dass je enger der Staat gefügt ist, die Mitglieder umso intoleranter gegen die Angehörigen anderer Staaten der eigenen Art sind. Nun, was ich Ihnen eben von den Wanderratten erzählen wollte, war Folgendes. Es kommen hin und wieder solche Rudel von Ratten auf Halligen, also auf diese kleinen Insel in der Nordsee, und man kann dort das Verhalten dieser Tiere besonders gut beobachten. So kam zum Beispiel einmal auf die Hallig Norderoge ein Rattenrudel von mehreren hundert Tieren, vorher waren keine Ratten da, plötzlich wimmelte alles von Ratten. Und diese Tiere haben keinen Räucherfisch gefressen. Sie haben also offensichtlich in diesem Staat irgendwann einmal schlechte Erfahrung mit Räucherfisch gemacht. Und von da an war die Tradition in diesem Staat, diese Nahrung nicht aufzunehmen, obwohl sonst Wanderratten mit Räucherfisch geradezu angelockt werden können.
Ja, einen Moment einmal, wie entsteht eine solche Tradition? Ist es denn so, dass wenn ein Tier von irgendeinem Fressen vergiftet wird, dass es das den anderen mitteilt, oder wie?
Es ist tatsächlich so, ein Tier, das schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einem Nahrungsbissen, markiert diesen Nahrungsbissen und alle anderen Tiere, die da vorbeikommen, werden dadurch belehrt, dass diese Art von Nahrung nicht das Richtige ist.
Also menschlich gesprochen, es spricht sich sofort herum, das ist giftig.
Ja, es spricht sich sofort herum, wenn man auch sagen muss, dass es sich nicht um Sprache eigentlich handelt.
Und dann wird diese Tradition, dieses Tabu, denn hier kommt ja schon fast das Tabu, streng eingehalten.
Dieses Tabu wird streng eingehalten und ist für den Menschen natürlich ein großes Hindernis, die Ratten zu bekämpfen. Denn es kann sein, dass wenn man ungeschickt vorgeht und nur ein paar Ratten bei der Bekämpfung mit Gift erfasst, dass diese Ratten alle anderen warnen und man hinterher so viel Gift auslegen kann, wie man will. Die Ratten nehmen dieses Gift nicht mehr. Ja, man hat sogar beobachtet, dass eines Tages alle Giftbrocken verschwunden waren. Man wusste nicht, woher das kam und hoffte, dass man damit das Rudel ausgerottet haben würde. Man fand aber hinterher beim Ausgraben, dass all diese Giftbrocken an einer Stelle gesammelt waren, aber nicht gefressen worden waren. Wir glauben nicht, dass die Reaktionen, die uns so klug erscheinen, bei den Tieren wirklich in dieser Hinsicht klug oder mit anderen Worten intellektgesteuert sind. Es handelt sich in all diesen Fällen um analoga zum Verhalten von Menschen, die aber nicht durch den Intellekt hervorgerufen worden sind.
Es ist noch eine Zwischenfrage. Sie gingen auf die Organisation dieser Rattengesellschaft ein, fingen an zu erzählen, es gibt da Gruppen, die zusammengehören. Gibt es denn auch, und die Gruppe, die zusammengehört, verhält sich feindlich gegen andere Gruppen. Ist dieses Freund-Feind-Verhältnis wirklich durchgängig? Hält das durch?
Dieses Freund-Feind-Verhältnis ist dermaßen stabil, dass es sogar in den extremsten Situationen durchhält. Wenn man Ratten aus verschiedenen Rudeln zusammensetzt So gibt es ein dauerndes Morden, so lange aus verschiedenen Rudeln. So gibt es ein dauerndes Morden, so lange bis ein Paar von Ratten, ein Männchen und ein Weibchen übrig bleibt.
Ja, und wie morden sie sich?
Das geht zum Teil auf eine ganz eigenartige Weise vor sich. Die Ratte ist fast das einzige Tier, das Verhaltensweisen des Tötens eigener Artgenossen speziell entwickelt hat. Die Weibchen...
Dann wäre es also ganz klar, warum uns die Ratten so unsympathisch sind.
Ich kann es auch gut verstehen. Die Rattenweibchen haben die Fähigkeit, sich anzuschleichen an ein Tier, das etwa an einem Futternapf sitzt und gerade frisst, und es von der Seite anzuspringen und die Halsschlagader zu durchbeißen, sodass dieses Tier in ganz kurzer Zeit zugrunde geht. Und dann gibt es noch eine ganz eigenartige...
Darf ich wieder dazwischen fragen? Und nimmt man nun ein Rudel von Ratten, die zusammengehörig sind, in einen Raum? Und sagen wir mal, man lässt sie hungern. Bringen sie sich dann auch um?
Nein, wenn es Tiere sind, die zu einem und denselben Rattenrudel gehören, dann bringen sie sich nicht um, auch bei allerstärkstem Mangel von Nahrung. Wir haben also hier den Fall, dass Angehörige derselben Tierart sich total verschieden verhalten, je nachdem, ob sie zu verschiedenen Rudeln, verschiedenen Staaten gehören oder zu einem und demselben.
Und im anderen Fall aber ist es so, dass das Morden so lange weitergeht, bis ein Pärchen übrig bleibt.
So ist es.
Ja, ich muss gegen Ende der Unterhaltung immer mehr zugeben, dass Sie vollkommen recht haben, Herr Hassenstein. Es ist so, alle Andeutungen finden sich. Scheint fast so zu sein, als ob immer, wenn ich Sie nach irgendeinem bestimmten Punkt frage, Sie mir ein dazugehöriges Beispiel aus dem Tierreich geben. Nun, doch noch einmal zu der zentralen Frage zurück, die zugleich meinen Standpunkt deutlich machen soll. Wenn ich also zugeben würde, es gibt die Traditionsbildung, es gibt die Organisation nach Freund und Feind, es gibt die Zweckgemeinschaft, alles Dinge, die im menschlichen Staat auch vorkommen, dann scheint mir eins eben doch noch völlig zweifelhaft, ob es im menschlichen Sinne Geschichte gibt. Also ob die Tradition zu einem tragenden Element der Vereinigung wird. Und das würde ich eben sagen, gilt für den menschlichen Staat. Es gibt keinen Staat ohne Tradition. Ein Staat muss Tradition haben und fängt mit der Tradition an, um Staat zu werden. Im Übrigen ist der Staat ein vieldimensionales Gefüge. Aus allen möglichen Gruppenvereinigungen, wie wir heute sagen, Interessenverbänden zusammengesetzt, aus Parteien zusammengesetzt, die alle in sich geschlossene Gruppen sind. Diese geschlossenen Gruppen als Gesellschaften haben die Struktur, die wir bei Tieren finden. Aber ich würde doch sagen, die Tiergemeinschaft oder Tiergesellschaft kommt im engsten, bestimmten, präzisen Sinne nicht zum Staat.
Ich würde durchaus zugeben, dass wir bei Tiergesellschaften niemals eine Grundlegung durch diese Art von Symbolen, durch diese Art von Traditionsbildung haben. Die Traditionsbildung kommt wohl als ein Element zur Tiergesellschaft dazu, die aber nicht auf der Tradition beruht. Es ist ja überhaupt so, dass wir Zoologen durchaus nicht etwa das Interesse hätten, den Abstand zwischen Menschen und Tieren zu verkleinern. Wir finden bei einzelnen Tierarten analoga Ähnlichkeiten zu einzelnen Erscheinungen bei Menschen. Aber wie Sie sicher gesehen haben, waren es immer verschiedene Tiergruppen. Die Ameisen, die Bienen, dann wieder Vögel, dann wieder Säugetiere, Ratten oder auch die Affen. Es ist kein Tier vorhanden, das auch nur annähernd in seiner Gesamtstruktur ähnlich komplizierte, ähnlich hoch ausgebildete Formen der Vergesellschaftung bildet wie der Mensch. Und ich muss als Zoologe durchaus zugeben, dass man dies auch in seinen Fachausdrücken, in der Terminologie unterbauen kann, dadurch, dass man eben für die menschliche Gemeinschaft ein Wort benutzt, das man für Tiere in keinem Fall, sei ja auch noch so hoch ausgebildet, benutzt. Wenn Sie dafür das Wort Staat benutzen, so ist das natürlich eine der Möglichkeiten. Es ist andererseits so, dass es, auch wenn wir diesen großen Abstand zwischen Tieren und Menschen sehen,
der sich gerade im Lauf Ihrer Darstellung zusehends verringert hat,
so sieht man doch sehr gut, gerade bei Tieren, wie die Extreme aussehen, die in der menschlichen Gemeinschaft kaum vorkommen. Wir haben in der menschlichen Gemeinschaft kaum irgendwo einen Staat, der das Ideal der sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft, der Gesellschaft ohne Privateigentum, der Gesellschaft mit einem vollkommen maschinenmäßigen Funktionieren des staatlichen Zusammenhalts so gut zeigt wie etwa der Ameisen- oder der Bienenstaat. Andererseits ist der despotische Staat kaum so gut ausgebildet wie bei Tieren. Und insofern belehren uns die Tiere, wenn wir auf sie sehen, wie die Extreme aussehen, die in der menschlichen Gemeinschaft meist nirgends rein vorkommen.
Ja, ja, dieses Gefühl hatte ich auch, nicht? Gut, wir können diese drei Staatsformen, die Sie entwickelt haben, durchaus menschlichen vergleichen. Den sozialistischen Staat, den despotischen Staat, den bürgerlichen Staat mit Eigentum. Es ist aber auch im Ganzen doch eins auffällig, Sie sagten es eben schon. Immer tritt in einer Tiergesellschaft ein bestimmtes Organisationsprinzip auf. Der menschliche Staat beruht auf ganz verschiedenen, gleichzeitig vorhandenen Organisationsprinzipien und jeder menschliche Staat zeigt eine Geschichte, das heißt im Lauf seiner Entwicklung durch die Tradition, zu der ja die Sprachtradition hinzukommt, die vielleicht die wichtigste Tradition ist, durch die Tradition entstehen dann immer neue Verschachtelungen und höhere Gefüge dieser Organisationsprinzipien, die auch im Tier in einzelnen Gruppen bei einzelnen Arten auftreten.